die gucken ja immer so pseudomäßig in die Eierpackung rein, wenn man Eier kauft. Kennst du das?
Ja.
Aber was willst du da reinlegen? Jetzt mal ehrlich.
Du kannst da Kinderriegel reinmachen, 4 Stück.
Kann ich kurz fragen, woher du das so exakt auch mit Mengenangabe weißt?
Ich bin Türke und professioneller Dieb, Basti.
1 Live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, welcome zurück zu Bratwurst and the Baklava. Hier sind der sympathische, liebenswerte und kleinhändige Özcan Kosa und ich, Bastian Bielendorfer. Es ist uns eine Ehre. Hallo Özcan.
Hallo meine germanische Wüstenblume.
Man muss sagen, selbst nach über 80 Episoden überrascht du mich immer noch. Also meine germanische Wüstenblume ist so ziemlich das Bescheuertste, was du je zu mir gesagt hast. Gefällt mir aber ganz gut.
Ja, weil das ein Widerspruch an sich ist, genauso wie deine Persönlichkeit.
Ich werde oft für einen Holländer gehalten. Oft. Ja, weil, guck mal, ich bin, was denn?
Das passt aber, stimmt. Ja,
Alter, du wirst auf jeden Fall nie für einen Holländer gehalten, aber ich werde oft für einen Holländer gehalten, weil ich bin sehr groß, ich bin sehr blond. Wenn ich in Holland bin und komme in Laden, dann sprechen die mich auch auf Holländisch an, weil die halt denken, ich wäre Holländer. Und ich bin sehr gerne da. Ich verstehe nur halt kein Wort Holländisch. Ich finde die ganze Sprache, ich mag Holländisch so gerne, weil es eine der wenigen Sprachen ist, die einfach lustig klingen. Ist einfach lustig. Röken ist der Delik. Du kannst ja wahrscheinlich sogar im Gegensatz zu mir wieder diesen Dialekt imitieren. Das kann ich
ja. Ja, das habe ich, weißt du, ich habe das doch mal erzählt, als ich in Holland war und die ganze Zeit diese Session gekriegt habe. Aber das ist, das Holländer kommt schon, aber du könntest aber auch ein Rumäne sein. Also ich finde so, nein, du könntest auch Russe sein. Also weißt du, was ich meine?
Könnte Russe sein?
Ja, Russe.
Welche Charakteristika erinnert denn bei mir an einen Russen?
Einfach dein Gesicht, Alter, was soll ich dir sagen?
Ich bin noch, nein, aber ich bin sehr weich, also bei Russen denkt man doch an, also jetzt, ich will keine slawischen Vorurteile irgendwie unterstreichen, aber flacher Hinterkopf, das kann man
oh
so
mein
nicht
Gott,
sagen.
Basti, guck mal, das war jetzt richtig so mein Kampf.
ja, das war schlimm.
Schublade gerade, flacher Kopf. Die Russen haben einen flachen Kopf und charakteristisch ist ihr Gang.
Nein, oh Gott, das darf man wirklich nicht so sagen, vergiss es, ey, das geht wirklich. Nein, ich meinte damit grundsätzlich, ich kriege mich da auch nicht mehr raus, ist egal. Ich meinte damit, dass ich einfach nicht aussehe wie ein Russe. Ich sehe nicht slawisch aus, sehe halt aus wie so eine Kartoffel halt. Ich könnte gut Holländer sein. Ich finde, ich fahre ja zweimal im Jahr nach Holland. Also normalerweise.
Achso, bist du oft dort?
Ich bin oft in Holland.
Ich liebe Holland. Ich liebe die Vielfalt dort. Es ist wirklich sehr vielfältig, weil, guck mal, es gibt Gras, es gibt Kanten. Weißt du, so Purple Haze, also so viele verschiedene Formen. ich weiß gar nicht mehr so, was ich da mache.
Du meinst, die Botanik in Holland interessiert dich besonders. Das ist ja alles sehr eingeschränkt worden, Holland und so. Ne?
Ja.
Man darf, ich glaube, Coffeeshops mussten reihenweise zumachen oder umziehen, weil es ein neues Gesetz gab, dass ein Coffeeshop, ich weiß die Zahlen nicht, ich sag jetzt irgendwas.
Finde ich gut.
In der Nähe von 2 Kilometern um eine Schule herum sein. Finde ich auch total gut. Ist gut für die Kids, weil dann werden die fitter, wenn die mit dem Fahrrad zum Coffeeshop fahren. Dann können die nicht einfach direkt rübergehen aus der Schule, weißt du, sondern die müssen halt extra dahin und das ist
absolut.
Ja auch letztlich und Ende eine Fitnessbemühung.
Nein, aber ich finde das echt gut. Also ich war in Amsterdam im Sommer und für 3 Tage und also jetzt wirklich, ehrlich, ich war nicht in einem Coffeeshop. Also einfach so schön, ich habe nicht mal irgendeinen Alkohol getrunken, einfach nur spazieren gehen, die Stadt angeguckt und es war super toll, also es war ganz tolles Wetter, Fahrrad gefahren viel. Und
wie süß ist das, wenn du
leider,
mit dem Fahrrad fährst? Ich stell mir das so vor, so ein Pookie-Bike durch Amsterdam, oh, wie niedlich.
Ja, Mann, ich passe wenigstens auf dem Fahrrad, Alter. Wenn du auf dem Fahrrad fährst, sieht's aus wie so ein Typ im Zirkus, der mit so einem zu kleinen Fahrrad fährt, mit deinem 7,80 Meter. Alter.
Hallo, für mich wurden Holland-Fahrräder erfunden, möchte ich mal kurz darauf hinweisen. Kennst du mich auf Vorderfahrrad? Der Holland-Fahrrad, das ist meine Welt.
Ja, Mann. Wärst du kein Comedian geworden, hätte man dich als Fernsehturm genutzt.
Touché.
Nein, aber was mir dann aufgefallen ist, wirklich ab 19 Uhr, Basti, hat die Situation sich geändert. Also es waren total Leute unter Drogen, also wirklich alle auf
der
Straße.
Kommt drauf an, in welchem Stadtbereich, aber im Stadtbereich stimmt das wirklich. Also der Umgang mit Drogen in Amsterdam ist ja wirklich anders, also jetzt, wir müssen nicht über Gras reden, das weiß jeder, dass das zumindest Grenzen legalisiert ist in den Niederlanden, aber man hat halt auch das Gefühl, ich weiß, ich bin, das war die erste Reise, die ich mit meiner Frau jemals gemacht habe, da habe ich nach vier Wochen Beziehung oder so, ganz früh, wollte ich sie überraschen, ich hatte überhaupt kein Geld und habe sie eingeladen nach Amsterdam. Ich war noch nie da gewesen, habe uns ein mega mieses Hotel rausgesucht, weil ich kein Geld hatte. An der Transformatorstraat, was dann irgendwann, weißt du, warum die Transformatorstraat heißt?
Weil die Transformers dort eingezogen sind?
So ähnlich, weil die sich am Atomkraftwerk befindet, außerhalb der Stadt. Wir konnten direkt auf ein Atomkraftwerk gucken, kein Scheiß.
Okay, das erklärt jetzt einiges, Basti.
Es kann sein, dass ich da langfristig verstrahlt worden bin. Jedenfalls waren wir da. Und ich weiß noch, dass wir überhaupt keine Kohlen hatten, es war aber total schön. Aber wenn du in der Innenstadt von Amsterdam, das war so 2003, 2004, unterwegs warst, um 10 Uhr, 9 Uhr, boah, Alter, kamen dir da kaputte Leute entgegen. Also auf irgendwelchen krassen Trips. Wir saßen im Restaurant, da kam wirklich ein Typ nur in Unterhose und leckte an der Scheibe. Und so dachte so, krass. Also ist so wie, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ich insgesamt in Amsterdam diese Trennung oder diese nicht vorhandene Trennung zwischen, nennen wir es mal so, Rotlicht und semi-legalen und ganz normalen Leben total krass finde. Ich habe wirklich, wir sind da durch dieses De Wallen und so spazieren gegangen, wo die Frauen in den Fenstern stehen. Mhm. Und da standen halt 5 Frauen im Fenster und daneben war eine Kita. Und 5 Fenster weiter war ein Sexshop und daneben war eine Grundschule. Und du denkst so, wie krass ist das, dass die Holländer das alles zusammenschmeißen, so, ne? Auf der anderen Seite, Tabus sind ja auch Quatsch. Also die Tabuisierung von beispielsweise Prostitution ist ja einfach Blödsinn. Das bringt ja nichts. Also.
Ja. Das, da stimme ich dir zu. Nur bei Drogen, Basti, bin ich der Meinung. Also früher habe ich mir gedacht, das sollte schon legalisiert werden. Und inzwischen bin ich aber anderer Meinung, weil ich merke, dass viele Menschen damit nicht umgehen können. Weißt du, es geht dann die halt, klar gibt es eine Beschaffungskriminalität auch in Deutschland, aber die dann Drogen konsumieren, dass es wirklich ins Exzessive geht. Also, dass es dann extrem übertrieben wird. Und ich glaube,
was für Drogen sprichst du denn jetzt? Weiche Drogen oder harte Drogen?
Für mich sind Drogen Drogen, Basti.
Na, doch. Dann ist Alkohol also, auch eine Droge, so. Das
ja, ist auch am Ende des Tages, ja. Nur, weißt du, der Unterschied zwischen Alkohol und Marihuana, weißt du, welcher das ist, Basti? Bei Alkohol,
weiß nicht, wenn ich versuche, mir ein Bier anzuzünden, schmeckt's nicht so gut.
Absolut. Aber hast du mal Bier durch eine Crackpfeife geraucht?
Mega, mega.
Nein, aber das Ding ist halt einfach. Bei Marihuana ist es halt so, du weißt nicht, was mit dir passiert, Alter. Wenn du halt an so einem Joint ziehst und du hast da halt so extremes Zeug, kannst dich halt schon verreißen. Und deswegen, das ist halt so bei Drogen, ist es so, du kannst es nicht einschätzen. Und bei Alkohol, klar, du trinkst mal Wein, aber du weißt schon, klar, wenn du eine Flasche Wodka auf Ex kippst, dann bist du weg. Aber bei so Wodka, weißt du, wenn du so 1-2 Gläser Wodka Bull trinkst, dann weißt du schon, okay, hey, ich bin besoffen. Du kannst alles noch ein bisschen pegeln. Aber bei Gras, du ziehst dreimal dran.
Das ist gar nicht falsch. Du hast wirklich recht, die Dosierbarkeit und auch die Wirkung ist ja bei Alkohol im weitesten Sinne gradiell. Also du weißt, ein Bier, davon wirst du nicht ohnmächtig alkoholisiert sein. Von einer Flasche Schnaps oder so wirst du aber ohnmächtig alkoholisiert sein. Das heißt, du kannst theoretisch, wenn du möchtest, kannst du das, jeder verträgt ja unterschiedlich viel Alkohol, aber du kannst die Wirkung irgendwie abschätzen. Bei Gras oder bei Hasch kannst du es halt im Zweifelsfall nicht. Es gibt Starkes, es gibt Schwaches, du kannst es von außen nicht genau analysieren, du kannst nicht wissen, klar, du kannst im Laden sagen, ich möchte gern sehr starkes, ich möchte gern sehr schwaches, aber jeder reagiert auch darauf anders, das stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber du hast recht, Alkohol hat im weitesten Sinne ja durch Prozente eine Art Anzeiger dafür, wie stark es wirksam ist.
Ja.
Und das stimmt, auf jeden Fall, ja.
Also ich glaube auch, die Legalisierung in den USA war wirklich einfach eine Kapitulation, weil die halt kurz vor der Kapitulation waren, wegen den ganzen Kartellen, die halt extrem Drogen transportiert haben.
Ist ja nicht in allen Ländern oder in allen Bundesstaaten. Ja. Ich glaube, Kalifornien und so in den USA haben Gras erlaubt.
Ja.
Ich weiß aber auch jetzt, mittlerweile ist es, glaube ich, komplett legalisiert und am Anfang war es ja medizinisch, ne? Also dass du halt eine Prescription, also irgendwie ein Rezept brauchtest, dann konntest du Gras holen. Das muss ich allerdings auch sagen, aus meinen privaten Erfahrungen mit Krebserkrankten und so, das wirkt ja auch. Also Menschen, die Krebs haben und die Haschisch rauchen oder Gras rauchen, das hilft. Sehr viel mehr als viele Schmerzmittel so, ne? Trotzdem ist, ich bin da auch, ich war nie ein großer Kiffer. Ich habe auf jeden Fall so mit 16, 17 natürlich gekifft, wie sehr viele meiner Generation damals. Aber weil wenn du nicht Raucher bist, und ich war nie Raucher, dann ist ja insgesamt Sachen in die Lunge ziehen immer schwierig und auch gar nicht so angenehm. Ja. Also wenn du Raucher bist, dann rauchst du ja einen Joint, wie du eine Zigarette rauchst eigentlich. Ja. Wenn du aber kein Raucher bist, dann ist es eher anstrengend. Und der hat mir auch schon oft Gedanken drüber gemacht, sollten auch harte Drogen legalisiert werden, weil ist es vielleicht sogar gut hinzugehen und zu sagen, ey, aber schau mal, da gibt's ja eine Menge Argumente auch für, zu sagen, ey, den Markt für harte Drogen wird's immer geben. Es wird immer irgendwo am Bahnhof einen Typen geben, da kannst du hingehen und kannst Crack kaufen. Und nicht nur einen, sondern viele, ne, Typen. Und dadurch, dass du es aus der Illegalität nimmst, verhinderst du halt den ganzen Schwarzmarkt und verhinderst zum Beispiel, dass Leute diesen ganzen gestreckten oder vergifteten Mist kaufen. Klar, Heroin ist auch ungestreckt, nicht gesund, also gar nicht. Ja. Aber ich weiß es auch nicht. Also Sachen, die sofort abhängig machen, dürfen nicht frei verfügbar sein, weil dann ist die Gefahr zu groß. Stell mal vor, jetzt nur theoretisch, wir beide wären 16 gewesen und Heroin hättest du dir theoretisch an der Bar bestellen können. So wie man 1900 gab's das. Ne? Also du konntest, ich habe ja letzte Serie habe ich dir erzählt, ne, wo sie einen betäuben im Krankenhaus mit Heroin. So, ne? Also hier Sinnig, sehr empfehlenswerte Serie nebenbei. Stell dir vor, das wäre so gewesen. Das wäre ja krass. Oder du hättest mit 16 die Verfügbarkeit davon gehabt. Du hättest sowas nehmen können frei. Und du wärst aber nach einmal abhängig gewesen so. So kann man mit Drogen da nicht umgehen, das geht ja nicht.
Ja, aber jetzt bei der einen Sache stimme ich dir zu, bei der anderen nicht. Ich möchte jetzt erstmal auf das Thema Legalisierung kommen. Du hattest vorhin gemeint, viele spricht dafür, weil dann würde ja die Beschaffungskriminalität wegfallen. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel nehme und auf Waffen übersetze, dann könnte man ja auch sagen, hey, Waffen sollte man auch legalisieren, weil die Beschaffungskriminalität ist weg. Und irgendwie ist dann auch jeder sicherer, weil er hat eine Waffe. Aber so ist auch mit Drogen.
Aber Waffen sind ja legalisiert. Du brauchst halt nur einen Waffenschein.
Ja, du brauchst einen Waffenschein. Und das ist halt eine Barriere. Zumindest ist es eine staatliche Barriere. Wenn du zum Beispiel vorbestraft bist, du kommst nicht dran. Oder ein Waffenschein, du musst ja erstmal einen Schützenverein. Und dort eine gewisse Zeit, da musst du einen Antrag stellen, du musst einen Test machen und erst dann bekommst du einen Waffenschein. Und bei Drogen ist es so, das ist ein super Beispiel, was du genannt hast. Es findet ja bei einem Drogenkonsum irgendwann eine Abstumpfung statt. Sprich, wenn du Gras über einen längeren Zeitraum konsumierst, ist halt so, dass irgendwann die Dosis, dass du halt
mehr brauchst.
Ja, einfach quantitativ mehr brauchst. Und das dann in einem öfteren Rhythmus machst und weil du abstumpfst. Und dann kommt halt der Schritt zum nächsten, wenn du es frei verfügbar hast, ist, glaube ich, dann deutlich einfacher, wie wenn du eine unsichtbare Grenze überwinden musst, zum Beispiel eine soziale Grenze, dass du auf einmal mit Leuten zu tun haben musst, mit denen du eigentlich nicht was zu tun haben wolltest.
Also du meinst jetzt, wenn man zum Beispiel bei Gras nichts mehr spürt, dass man dann sagt, ich brauche jetzt den nächst härten Shit.
Weißt du, es gibt immer diese Steigerung und deswegen glaube ich, also früher habe ich echt so, wenn sie gesagt haben, Einstiegsdroge, ich weiß jetzt viele, die zuhören und kiffen, denken sich so, ach was, Quatsch, aber ich habe in meinem Umfeld einige Beispiele, die man jetzt vielleicht, wenn man sie hochrechnet, sagen viele, ja, aber es ist ja statistisch gesehen wenig, ja, aber es sind Einzelschicksale, die halt kaputt gegangen sind. Und wenn du halt Freunde um dich herum hast, also ein Freund von mir ist an Heroin gestorben, Basti. Und ich kann mich noch dran erinnern, als er gesagt hat, hey, Gras ist ja etwas, was einfach so in der Natur wächst. Das ist ja nicht so schlimm. Diesen Satz werde ich von ihm nie vergessen. Aber wenn du dann halt 8 Jahre später an seinem Sarg stehst, dann hat dieser Satz ein ganz anderes Gewicht.
Ja, und der Satz ist natürlich Quatsch, weil die Grundlagen der meisten Drogen, nicht alle, aber der meisten, sind ja auch in der Natur. Also Heroin wird aus Mohn hergestellt, Kokain aus zumindest teilweise mit Coca-Pflanzen. Also du kannst nicht mit Natur kommen, so, das ist natürlich Quark. So, ne?
Ja, ja.
Aber das, was dem passiert ist, das geht ja jetzt nicht unmittelbar darauf zurück, dass er mal gekifft hat. Also ich kenne auch Leute, die gekifft haben und in Anführungszeichen hängen geblieben sind. Also ja, Freunde genau. Von mir, so weiß genau das, was du meintest, so immer mehr, weil du spürst da nichts mehr. Und irgendwann, wenn du jeden Tag, keine Ahnung, 5 Joints raus oder so, dann bist du ja auch für viele Dinge gar nicht mehr zu gebrauchen. Also Freunde von mir aus dem Studium oder aus der Schulzeit, weil das ist schon lange her jetzt, ne? Das war so dann, als ich Student war, aber dann habe ich die besucht und die saßen halt in so einer Wohnung, völlig unaufgeräumten, dreckigen Bude und waren nur am Kiffen. Ausschließlich, haben nichts anderes gemacht als Kiffen. So die ganze Zeit. Und das ist der Moment, wo das, was manche vielleicht zum Genuss machen auf einer Party oder so, wird zu einem richtig großen Problem. Weil das wäre ja das Gleiche, als wenn du die ganze Zeit saufen würdest. So, ne? Und jede dieser, genauso wie Alkohol, eine Chance des Missbrauchs hat, hat es das ja auch bei Haschisch und so. Und was deinem Freund jetzt passiert ist, das ist halt so die klassische Spirale. Du fängst klein an, aber deswegen, weil Menschen von Hasch zu, von mir aus dann Crack oder so kommen, kann man es ja nicht generell verbieten. Also dieses ganze Verbot von Haschisch oder Gras in Deutschland finde ich zumindest schwierig, weil man immer so das Gefühl hat, wem nützt denn das was? Also es gibt Millionen von Verfahren, weißt du, da werden dann Leute mit 2 Gramm an der Grenze erwischt irgendwie. Mhm. Und dann muss ein Verfahren eröffnet werden, das wird dann wegen Minderbesitz fallen gelassen und so. Und man hat immer das Gefühl, dass das eigentlich mehr bürokratischer Aufwand ist, als dass irgendjemandem das nützt. So.
Ja, aber du kannst das vergleichen mit Diebstahl. Also Diebstahl. Wenn du sagst, ja, mein Gott, wenn mal jemand einen Kinderriegel klaut, so schlimm, jetzt, hey, es war ein Kinderriegel, Alter, es kostet 60 Cent. Also ich weiß, ich höre mich jetzt sehr hart an, aber es ist halt eine Ansage des Staates, der sagt, diese Substanz ist verboten. Und klar wissen die, dass das einen extremen Apparat mit sich zieht. Und die wissen auch, also letztendlich könnte ja der Staat davon profitieren, könnte sagen, hey, wir bauen Marihuana selber an, wir verkaufen das etc. oder ist alles staatlich gesteuert, hey, wir kriegen Milliardeneinnahmen. Aber die sagen, nein, wir verzichten drauf, weil wir der Meinung sind, dass eine Legalisierung dem gesamten Volk einfach schaden würde. Und es ist halt eine komische Ansage. Klar, ich meine, in Holland leben die Leute trotzdem aber gut weiter. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass dort viele Jugendliche oder junge Leute nicht kiffen. Also dass halt der Tourismus da eigentlich diese Situation so ekelhaft macht. Und viele sind abgeneigt sogar dazu. Und also ich weiß noch, ich war einmal in Rotterdam und da waren wir bei einer Breakdance-Veranstaltung und da haben einige gekifft und die Leute aus Holland, die dort getanzt haben, haben so gemeint so, hey, you smoke weed? Also es war für die so...
Die Holländer.
Ja, die Holländer. Also so, ihr kifft? So, das war für die so, ey, krass, hätten wir nicht gedacht. Die haben alle ihr Bier in der Hand gehabt, aber für die war das schon abwertend so. Weil die haben eine Assoziation damit, da kommen irgendwelche Touris, weißt du, die sich da sagen, früher war das ja extrem, viele aus den USA sind ja nach Holland gereist oder halt auch viele aus Italien, Griechenland.
Weltweit. Wenn man ehrlich ist, Holland war immer so ein bisschen für das weltweite, keine Ahnung, so ein bisschen wie das Las Vegas der Welt, aber nicht für Glücksspiel, sondern für alles andere, für Prostitution, für Drogen. Das heißt, wenn du aus den USA kamst, wo du mit 21 Jahren das erste Mal Alkohol trinken darfst, mit 21, dann darfst du das erste Bier trinken, das musst du dir mal, theoretisch. Natürlich wissen wir alle, dass die Amis wahrscheinlich mit 16, 17, 18 dann auch heimlich Bier trinken. Aber wenn du auf der Straße angehalten wirst und du bist 20 Jahre alt und hast ein Bier dabei, hast du ein Problem. Ja. Da lachst du dich als deutscher Jugendlicher kaputt, weil in Deutschland ist zumindest die Alkohol sind wir ja sehr offen, die Deutschen so, ne? Und deswegen ist ähnlich wie bei Prostitution, was ja auch in vielen Bereichen der Welt komplett verboten ist, ist Amsterdam, glaube ich, oder in Niederlande ist für ganz viele auch besonders transatlantisch jetzt, nicht wir als direkte Nachbarn, die nur rüberfahren müssen, ist das halt so ein krasses, für die haben, glaube ich, gar keine. Also die haben so eine fantasievolle Vorstellung davon, wie das da aussieht und wie das da ist. So das Land der Freiheit im weitesten Sinne.
Ja, aber es war halt, Basti, es war halt schon ekelhaft, wenn du halt in Amsterdam bist, in der Innenstadt auch tagsüber. Und Leute sind dann mit ihrem Kinderwagen, fahren an einem Coffeeshop vorbei und da drin, es stinkt raus, Alter. Eine krasse Wolke, stehen 2, 3 Leute mit einem Joint in der Hand. Und ich weiß nicht so,
Aber weißt du, was die meisten Befürworter von legalem Marihuana zu deinem Freund...
Kennst du Marihuana?
Banana.
Nee, Marihuana, das haut dich richtig weg.
Das haut dich richtig, Marihuana. Nee, nein, dass die meisten Leute, die das befürworten, dass sowas legalisiert wird, zu der Geschichte deines Freundes, der an Heroin gestorben ist, sagen würden. Die würden sagen, für jeden deiner Freunde, der an Heroin gestorben ist, also jetzt in dem Fall deines speziellen Freundes, wo das passiert ist, zähl mal auf, wie viele Leute an Alkohol verreckt sind. Ja, das Argument kann, also jeden Tag sterben ich kann die Zahl nicht genau messen, aber jeder von euch, der uns gerade zuhört, kennt mindestens irgendjemanden im entfernten Bekannten-, Freundes- oder Familienkreis, der Alkoholiker ist.
Ja, ich finde halt, weißt du, aber immer ein Gegenbeispiel zu nennen, also so als Rechtfertigung, das ist wie wenn du über die rote Ampel fährst und die Polizei erwischt dich und dann sagst du, ja, aber da vorne in der 30er-Zone fahren alle voll schnell. Und jetzt haltet ihr mich an. Also
stimmt, ja, argumentativ ist das richtig, aber ja, trotzdem, was Alkohol anbelangt, finde ich schon, da ist schon viel Doppelmoral bei. Du warst ja früher beim Aldi viel, ne? Und bist heute noch beim Aldi. So, ne? Du kaufst gern bei Aldi, ich kauf gern woanders, völlig egal. Jeder Supermarkt, jeder.
Adolf, was?
Was? Jeder Supermarkt hat am, also es gibt, du weißt, was Quengelware ist?
Kennst du mich? Nein, Quengelware? Was ist Quengelware?
Du bist ja Papa.
So Babys oder was?
Nee, ja, jeder Babys, genau. Ich hätte gerne zwei Babys zum Mitnehmen, das wäre nett, könnten sie die einpacken. Nein, Quengelware, du bist ja Papa. Wenn du mit deinen Kindern mal an der Kasse stehst, dann steht da ganz bewusst der Shit wie, keine Ahnung, Kinderriegel, bla bla bla. Kinderüberraschung, genau. Das steht alles an der Kasse. Das ist die Quengelware. Es gibt einen genauen Grund, warum diese Ware genau dort steht. Weil du hast den Einkauf hinter dir. Du hast alles eingekauft, was du wolltest. Ne? Du hast dein Kind vorne in dem kleinen Wagen da sitzen. Ne? Man kann das ja bei manchen Einkaufswagen da so reinsitzen und so. Und dann bist du bist gedanklich durch mit deinem Einkauf. Und dann stehst du an der Kasse. Und dann kommt, aber weil du willst jetzt auch raus, ne? Du willst jetzt gerne bezahlen und raus aus dem Scheiß. Mhm. Jetzt sieht aber dein Kind diese Sachen und jedes Kind der Welt hat schon vor diesem Regal gestanden und gesagt, Papa, ich will das, ich will Bubba Bubba, sonst was, ne? Und diese Objekte stehen ganz bewusst an dieser Stelle und heißen Quengelware, weil die Kinder dort beginnen zu quengeln, die Eltern wollen aber raus, ja, und kaufen es ihnen dann lieber, anstatt die Diskussion an der Kasse aufzumachen, während schon Leute dahinter stehen und drängeln. Das heißt, wenn dein Kind dann an. Genau. Ja, aber das ist der Grund, warum das da steht. Und was steht da noch?
Alkohol.
Richtig, Alkohol. Und zwar der billige Alkohol.
War das jetzt eine Suggestivfrage, oder?
Nee, das war kein. Was steht da? Sag es. Nein. Aber achte mal drauf. Da steht, also erstmal gibt's Kippen an der Kasse, dann gibt's diese ganzen Sachen für Kinder, die quengeln und das dann auf dem letzten Schritt haben wollen. Und es gibt am Ausgang den richtigen, also da steht ja kein geiler Alkohol, sondern da steht ausschließlich dieses traurige Alkoholikerbesteck, so komische Kräuterschnäpse und so billig Wodka, dieses ganz beschissene Zeug, was man dann noch schnell, wenn man, viele Alkoholiker zum Beispiel, kaufen ja nur Sachen, um dann heimlich noch andere Sachen dazu zu kaufen. Ich hatte mal bei einer Frau im Haus gewohnt, die hat jeden Tag Pizza bestellt, hat die Pizza weggeworfen und hat sich 3 Flaschen Wein dazukommen lassen. Mhm. Also die wollte gar keine Pizza essen, die wollte einfach nur den Alkohol haben, ohne dass es irgendjemandem auffällt. Ne? Also, und das ist schon eine traurige Story irgendwie.
Aber hast du gewusst, dass wenn du am Kassenband stehst, mit dem Blick zu diesem Zigarettenknopfautomat, da gibt's rechts unten einen roten kleinen Knopf. Und wenn du da drauf drückst, dann kommt von der anderen Kasse, von hinten, so ein Finger raus und das schieben sie dir dann in den Arsch. Das wissen voll wenige, aber das voll ist so.
Ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Die gucken ja immer so pseudomäßig in die Eierpackung rein, wenn man Eier kauft. Kennst du das?
Ja.
Und das Ei so rüber und dann machen die das so auf. Aber die machen das so kurz auf, dass ich habe schon manchmal überlegt, ob ich nicht einfach mal so ein Smiley auf eins der Eier male mit so einem Hitlerbart oder so.
Nein, also weißt du, warum die das machen? Ey, das ist eine geile Idee mit dem Hitlerbart.
Damit man nichts klaut, machen die das. Ja, natürlich. Damit man das nicht benutzt als Paket.
Weil die Leute machen.
Aber was willst du da reinlegen? Jetzt mal ehrlich, was ist klein genug, um es in die Eier zu tun?
Du kannst da Kinderriegel reinmachen, 4 Stück. Ein Kinderriegel kostet dort an der Kasse vielleicht 40 Cent.
Kann ich kurz fragen, woher du das so exakt auch mit Mengenangabe weißt?
Nee, weil ich mir das jetzt einfach ausgerechnet habe. Ich bin Türke und professioneller Dieb, Basti.
Achso, das ist im Gen, ne?
Also zum Thema Alkohol gebe ich dir vollkommen recht. Das Ding ist, am Ende des Tages ist es eine extreme Sucht. Es sterben sehr, sehr viele Menschen dran und es ist wirklich schlimm. Aber ich finde, es reicht schon, dass so etwas legal ist. Deswegen würde ich Drogen nicht auch legalisieren. Und wo ich dir auch zustimme, ist, dass wirklich in einem Supermarkt alles marketingtechnisch aufgebaut ist. Das alles. Ist. Aber ich alles. Wusste nicht, dass es Quengelware heißt. Das ist jetzt eine neue Info. Aber es ist ja wirklich, zum Beispiel, wenn du beim Aldi reinkommst, du weißt ganz genau, es ist alles strukturiert. Am Anfang gibt's so Frühstückssachen. Also du hast da erst die Marmelade, Toastbrot.
Erst das Obst. Immer das Obst zuerst.
Nee. Doch. Bei vielen Aldis nicht.
Bei Aldi nicht?
Bei Lidl.
Stimmt, bei Aldi ist es anders. Aldi ist der einzige Supermarkt, wo das Obst nicht am Eingang ist. Stimmt, genau. Bei Pennymarkt, bei Lidl, bei Rewe, bei Edeka, genau. Immer das Obst am Eingang. Warum ist das Obst nicht am Eingang?
Weil jeder fährt ein anderes Konzept. Die haben wahrscheinlich das Konzept, dass die sagen, okay, hier sind die Frühstückssachen. Wenn du reinkommst, ja Toastbrot, etc. Und Cornflakes und alles. Und dann gehst du weiter, dann gibt's meistens Milch. Aber interessanterweise, das Wasser ist immer ganz hinten. Ja, oder manche machen auch die Milch ganz nach hinten, ganz hinten in der Ecke, damit du halt durch den ganzen Laden laufen musst. Zum Beispiel Ikea ist ja deswegen, hat ja ein super System. Du musst einfach durch diesen ganzen fucking Laden laufen. Du musst.
Ja, obwohl sie haben ja in der zumindest Kleinteilabteilung, also wo du nachher dann diesen ganzen Shit, den jeder kauft, die Duftkerzen, die Orchidee, bla bla, da haben sie manchmal so Geheimgänge, so Abkürzungen, wo dann so ein Pfeil auf dem Boden ist, ja. Wo du dann so eine Wand überspringst, dann überspringst du die Badabteilung oder so. Das genau. Haben sie mittlerweile.
Das gibt's auch, ja, aber das ist dann wirklich für Leute, die das System kennen, regelmäßig im Ikea sind und ganz genau wissen, ich brauche jetzt aber nur das. Für zu Hause.
Plus,
und
ich muss glaube, ganz durch. Ehrlich, das ist eine Illusion. Das existiert nur, um Unzufriedenheit zu schaffen, weißt du? Du läufst da durch, ne? Also du bist im Ikea, hast das da am Start und gehst dann diese Abkürzung und überspringst einen Bereich. Und ich glaube, unterbewusst, weil man muss ja mal drüber nachdenken, so Konzerne wie Ikea oder so, oder wir wollen jetzt auch noch andere, keine Ahnung, Obi, sonst was, ne? Jeder von denen hat Psychologen, die da sitzen, ganze Teams, die da sitzen und sich nur ausdenken, wie genau müssen die Zimmer aussehen, wie genau muss der Aufbau des Marktes sein, wie genau muss, keine Ahnung, der Senf auf der scheiß Wurst schmecken, damit die Leute zwei Hotdogs und nicht einen nehmen. Ne? Dafür gibt's Teams. Und ich wette, dass diese Abkürzungen auch einen Grund haben, weil an sich kann der Markt ja nicht daran interessiert sein, dass du da reingehst. Und eben nicht durch alles durchgehst. Weil die wollen ja, dass du an so viel Produkten wie nur möglich vorbeiläufst, damit du so viel wie möglich mitnimmst. Ja, dementsprechend erzeugt es, glaube ich, Unzufriedenheit, dass man manche Bereiche nicht gesehen hat. So wie wenn du in einen Freizeitpark gehst und hast drei Achterbahnen nicht gefahren.
Ja,
und
ja,
du tendierst dazu, schneller wiederzukommen. Ich wette, dass das so geplant ist. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Vielleicht ist es auch nur, vielleicht können es ja mal Leute, die bei Ikea oder in diesem Bereich arbeiten, nicht unbedingt bei Ikea, aber die in solchen
geheime Unterlagen zusenden, also wenn ihr zum Beispiel gerade in der Marketingabteilung, vielleicht macht ihr einfach ein paar Kopien und zieht sie auf den Stick und schickt sie uns dann zu.
Wenn ihr arbeitslos werden wollt, macht das doch einfach. Theoretisch reicht es aber auch, wenn ihr uns einfach schreibt, wenn ihr in so einer Marketingabteilung sitzt, ob das jetzt nur meine Vermutung ist, dass sowas so geplant ist oder ob das wirklich so ist.
Würdest du das machen?
Was?
So Daten klauen?
Wo? Jetzt bei sowas? Oder
ja, wenn du in irgendeiner Firma arbeitest, ich meine, jetzt machst du ja
noch so Whistleblower-mäßig oder was?
Aber nein, nicht Whistleblower. Klar, Whistleblower, das hatten wir mal besprochen, aber scheiß mal auf Whistleblower und so Welt verändern und so Kacke, sondern wir reden jetzt über Cash, ja, Alter.
Ja,
okay,
dann,
wir reden jetzt nur über Geld. Aber jetzt überleg mal, jemand kommt zu dir und der weiß, du arbeitest in der Marketingabteilung in irgendeinem Möbelhaus oder Supermarkt oder sonst irgendwas und der kommt zu dir und sagt, ja, ich bin von einem anderen Supermarkt, bla bla bla. Ich mache Ihnen nur ein Angebot, also so diese 1,5 Millionen. Und
redet der so komisch dann?
Nur auf den Stick ziehen. Würdest du das machen? 1,5 Millionen, was?
Ja, kommt drauf an, worum es geht. Also ich würde jetzt nicht unbedingt die US-Atomraketencodes verschaukeln, aber wenn es der Bauplan des neuen Regals ist, mit dem die Welt jetzt, ob die haben oder nicht, da würde ich zumindest kurz drüber nachdenken. Verstehst du?
Ja, oder Werbestrategien oder so, weißt du, dass so das halt alles, so Industriespionage. Aber jetzt überleg mal, dieser Typ, der dich engagiert hat, war von der Firma, wo du gearbeitet hast, nur um zu gucken, ob du loyal bist.
Und dann
gibst du es ab. Und dann kommt wieder dieser Knopf an der Kasse, wo richtig diesmal nicht der Finger, sondern die ganze Faust, Alter.
Nein, dann kommt der IKEA-Chef persönlich und der schlägt dann mit so einem Billigregal, schlägt er auf dich ein, bis du tot bist. Der IKEA-Chef, ich glaube, der ist letztens gestorben. Kann mich aber auch irren. Ingvar Kamprad hieß der. Ingvar Kamprad.
Ingvar Kamprad.
Davon ist es abgekürzt. Nee. Das IKEA kommt von Ingvar Kamprad. EA ist der Ort, woher er kommt.
Emil Adolf, irgendwie sowas.
Nein, nicht Emil. Oh, finde ich.
Soll ist ich doch sein Name.
Nein, er heißt nicht Emil Adolf, halt die Schnauze. Ich guck nach, wofür IKEA steht. Warte. Also ich weiß, dass IK ist Ingvar Kamprad. So, Der damals 17-jährige Ingvar Kamprad gründete das Unternehmen IKEA 1943 in Schweden. Das Akronym IKEA setzt sich aus den Anfangsbuchstaben von Ingvar Kamprad, IK, des elterlichen Bauernhofs Elmitarit und des Dorfes Agunarit zusammen, in dem der Hof lag. Alter, ist das mal eine Millionenfrage? Ist doch geil, oder?
Wusstest du das? Ja, aber IKEA heißt nicht das, was du gerade gesagt hast.
Was heißt IKEA denn? Bitte.
IKEA heißt Inkontinenter Kanadier erlaubt anal. Wenn du eine Firma hättest, wie würdest du die nennen?
Halt die Schnauze, Kosa. Verdammt nochmal, wo hast du den denn jetzt her? Das klingt wie so eine Chiffre in so einer Er-sucht-er-Zeitschrift, weißt du so, wo dann so drin steht, sie sucht ihn irgendwie, suche Rubens Frau, kann kochen und habe finanzielle Sicherheit. Und dann steht da drunter IKEA, Inkontinenter Kanadier, erlaubt anal. Mal,
du würdest in so einer Hotline so buchstabieren, wo die sagen, sie können sie das bitte buchstabieren, du so I wie Inkontinent, K wie Kanadier, E wie erlaubt, A wie anal. Und die so IKEA, du so, nein, Inkontinent, Kanadier, erlaubt, anal.
Das ist eine sehr gute Idee von dir, ja. Nee, ich glaube, also IKEA steht dafür, was ich gerade gesagt habe. Hast du das schon mal gekauft?
Aber nein, du wolltest über den Mann etwas erzählen, Gründer.
Also ich weiß nur, dass der fast schon krankhaft geizig war und bis zum Ende seines Lebens, ich muss mal nachschauen, ob der noch lebt, ich glaube, er ist letztens gestorben. Es gibt ein paar traurige Sachen zu IKEA, irgendwie, dass zumindest teilweise irgendwie ein Sohn von ihm ziemlich stark so bei den Rechtsradikalen, der ja Schweden unterwegs ist und da auch viel Geld gespendet. Vor 2 Jahren ist er gestorben, Ingvar Kamprad. Und ich weiß, dass der bis zum Ende sehr, wir sprechen von einem Multimilliardär, nicht Millionär, ne? Der sehr, sehr bescheiden gelebt hat. Also der hat irgendwie nur ein kleines Haus in Schweden gehabt, keine Villa. Der ist immer noch ein altes Auto gefahren, obwohl der alles auf der Welt sich hätte leisten können. Aber der war wohl sehr, 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 sehr... Und interessanterweise habe ich auch mal gelesen, auch lange Zeit Alkoholiker gewesen, weil der eben mit dem Erfolg und so nicht klarkam. Weil der auf der einen Seite Milliardär sein geil ist, auf der anderen Seite auch eine krasse Verantwortung ist. Ist einfach eine unfassbare... Ja, du hast ja, wenn du der Chef von IKEA bist, hast du halt wie viele Mitarbeiter? 50.000? 100.000 Mitarbeiter?
Boah, das weiß ich gar nicht. So. Der ist ja auch in der Türkei, gibt's ja auch inzwischen IKEA.
IKEA?
Ja.
Gibt's IKEA in der Türkei?
Ja.
So mit Klappmessern, direkt eine Quengelware an der Kasse, ist Klappmesser.
Ja, das ist, nee, da gibt's wirklich, also bei uns gibt's, aber am Ende gibt's halt keine Hotdogs.
Ach stimmt, Hotdogs ist ja mit Schweinefleisch, ne? Was gibt's da?
Nee, Döner, das ist oder? Mit Hähnchenfleisch.
Das ist doch nicht Hähnchenfleisch, Hotdogs doch, bei IKEA sind doch nicht Hähnchenfleisch. IKEA,
natürlich ist es Hähnchenfleisch.
Hä, aber ihr esst doch Hähnchen.
Ja, aber in der Türkei nicht. In der Türkei ist Hähnchen verboten.
In der Türkei ist Hähnchen verboten.
Ja, in der Türkei isst man kein... Das weißt du doch.
Also laber keine Scheiße. Ich war schon in der Türkei und ich habe schon Hähnchen in der Türkei gegessen.
Ja, dann war das aber illegal.
Ich habe ein illegales Hähnchen. Genau, da kam so ein Typ zu mir auf der Straße, weißt du, in Antalya, meinte so, hey, komm her.
Dann war das Schwein, Alter, die haben dir so Schwein untergejubelt. Die so, hoffentlich merkt das nicht, dass es Schweinefleisch ist.
Nee, es kam wirklich einer mit so, der hatte so einen Trenchcoat an, so einen dicken Schnurrbart, der sah eigentlich aus wie du ein bisschen, aber mit einem dicken Schnurrbart. Und der guckt mich an, so, hey, komm her. Ich so, ja, was ist los? Ey, du, schau mal hier, willst du Hähnchen kaufen? Guck mal hier, ich hab Brust, ich hab Keule. Guck guck mal, ich habe auch Füße. Mm, Füße zum Knabbern. Mm,
und dann hat er gesagt, drück mal auf den Knopf und dann ist hier so ein LKW in der Hand.
Das ist jetzt das dritte Mal in der Folge. Ich zähle das mit. Ey, ohne Scheiß, bald kann die Community einen Counter in unserem Podcast machen, wo dann ja, mitgezählt wird.
Ich wollte es einfach nur erwähnen.
Ja, also ist Hähnchen in der Türkei verboten?
Nein, natürlich nicht, Basti. Das
kann doch sein. Ihr habt doch, mein Gott, Schwein ist auch verboten und kein Mensch weiß warum. Warum ist Schwein verboten? Was soll das?
Ja, Schwein ist verboten. Weil
warum? Dreckig. Blödsinn.
Das, nein, nein. Es ist einfach nur verboten. Es
wie
gibt keine Begründung.
Verboten. Es gibt, natürlich gibt es eine Begründung, Digga.
Nein, das Schwein gilt als unrein, so steht es. Also, es steht, nein, es ist ja wie im Alten Testament. Juden essen auch kein Schweinefleisch. Weil das im Alten Testament ist es verboten. Und das Neue Testament, da hat dann Paulus eine Geschichte mit Gott und seitdem ist es wieder erlaubt. Aber im Alten Testament ist, wenn du die Bibel liest, im Alten Testament steht drin, du sollst nicht essen das Schwein.
Ja.
Das ist verboten.
Da steht auch in der Bergpredigt drin, dass, ich weiß gar nicht, ist das Altes, Neues Testament, dass man seinem Nachbarn die Augen rausreißen soll, wenn er die eigene Frau anschaut. Dementsprechend würde ich mich nicht an alles sklavisch halten, was da drin steht, sagen wir es mal so.
Wie meinst du das, dass du das nicht machen sollst? Ja.
Also, nee, aber gibt es so eine offizielle Begründung? Also, wenn man als Türke aufwächst, ne?
Als Moslem.
Ja, ja,
nicht genau. Alle Türken sind Moslems.
Ja,
es gibt
ja,
auch
komm, hallo, du gibst irgendwas. Also, keine Ahnung, ist dein Vater mit 6 zu dir gegangen und hat gesagt, ey, wenn der Stefan in der Grundschule dich an seine Mortadella beißen lässt, da gibst du ihm Schelle, weil ja. Schwein, no, no. Oder ist das eher so, wird das so subtil vermittelt? Wie wird einem vermittelt, dass man kein Schwein essen soll?
Nee, man sagt ja, halt, wir essen kein Schwein. Also, wir essen kein Schweinefleisch. Es war für uns halt so normal. Also man hat halt immer gesagt, mein Sohn isst kein Schwein, also auch in der Schule. Und klar, so wie du es auch gesagt hast, so achte bitte drauf oder frag nach, ob das Schweinefleisch ist. Also es ist jetzt auch nicht so, wenn du Schwein, weißt du, Schwein ist im Islam, ist es haram. Aber jetzt eine Begründung gibt's auch nicht. Also im Alten Testament ist zum Beispiel auch nicht begründet. Aber man sagt halt so, hey, ess es nicht, trink nicht sein Blut, mach das nicht, aber im Neuen Testament ist es dann so, da gibt's irgendeine Geschichte mit Paulus und dann, dass Gott ihm sagt, iss es, und er sagt, hey, das ist unrein. Und er sagt, nein, es ist rein. Weißt du, so irgendwie ein Dialog zwischen Gott und ihm. Also auf welcher Metaebene, weiß ich
ja
nicht.
Ja, ist ja auch schön und gut mit Gott, ist ja sowieso alles Quatsch. Aber ich meinte jetzt ganz einfach, weil als türkischer Junge Moslem, also islamisch, also wenn man Moslem ist als Kind, haben deine Eltern dir das irgendwie erklärt oder haben die einfach gesagt, so, das gibt es nicht?
Ja, die haben halt gesagt, ess es nicht. Das ist für uns, wir dürfen es nicht essen. Fertig. Wir sind Moslems und in unserem Glauben ist es haram, heißt es, Schwein zu essen.
Haram ist schlecht, ist Haram nicht was Gutes? Ah nee, das haben wir, nee,
halal,
sorry, okay.
Halal.
Da.
Ja, halal heißt eigentlich, er steht dir zu, weißt du?
Ah.
Und
was heißt Haram? Steht dir nicht zu?
Ja, Haram heißt, ist verboten.
Ist verboten. Was ist denn alles Haram?
Haram ist all das, was nicht halal ist.
Geile Regel, gefällt mir jetzt schon richtig gut.
Also Haram ist eigentlich, ja, du darfst es nicht berühren. Also richtig übersetzt heißt es so, berühre es nicht. Oder es ist nicht gut, es ist verboten, verflucht. Also mach es nicht. Und halal heißt, es steht dir zu. Und das kann man aber auch nicht nur auf Essen oder so beziehen, sondern halt auch auf Handlungen. Dass man sagt, mach das nicht, das ist haram, das ist nicht gut, das ist nicht erlaubt, das ist und halal heißt immer, es ist erlaubt.
Und hast du aus Versehen mal ein Stück Schweinefleisch gegessen? Keine Ahnung.
Ja, natürlich, natürlich.
Ach so, hast du?
Und dann ist es aber keine Sünde. Also Unwissenheit hier in Deutschland. Die Deutschen wären die härtesten Moslems. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Ja, das ist total deutsch.
Aber im Islam ist es nicht so. Also wenn du etwas unwissentlich machst, also du weißt es nicht, also du hast jetzt ein halbes Schwein weggedrückt, okay? Hast du voll gegeben mit Kartoffeln und das noch richtig, du so, boah, schmeckt das geil. Aber wenn du das nicht wusstest, dann ist es keine Sünde. Und ich glaube auch, in lebensbedrohlichen Situationen, wenn du keine andere Möglichkeit hast, was anderes zu essen, dann kannst es, aber das wäre jetzt, ich maße es mir jetzt nicht an, hier theologische
Nee, aber das ist ja interessant. Sagen wir jetzt mal, du wärst ein türkischer Schweinepilot. Also du würdest keine Schweine essen, aber Schweine fliegen. Ja? Also du bist der einzige türkische Schweinepilot, der so Flugzeuge voll mit Schweinen durch die Gegend fliegt. Ne? Und du fliegst über, keine Ahnung, den Himalaya. Du fliegst Schweine nach Japan. Ne? Schweine nach Japan, musst du über den Himalaya rüber.
Ja.
Und keine Ahnung, warum ein türkischer Schweinepilot Schweine nach Japan fliegen sollte. Vielleicht spezielle türkische Schweine. Ne?
Also ja, ja.
Cool, einfach spezielle türkische Schweine werden nach Japan geflogen von einem türkischen Schweinepiloten. Ja. Du fliegst über den Himalaya und irgendwie in der Höhe des Mount Everest auf einmal fängt deine Maschine an zu rattern und es läuft nicht gut und fuck. Und du gehst runter und du landest oder du stürzt ab, genau. Du stürzt ab über einen Berghang im Himalaya und nur ein Schwein bleibt am Leben. Ja. Und du und ein Schwein im Himalaya. Und dann sitzt ihr da. Würde Allah es verzeihen, wenn du dieses Schwein dann essen würdest, oder müsstest du mit dem Schwein im Arm sterben?
Nee, soweit ich weiß, dürftest du es dann zu dir nehmen, weil du halt dann dein Überleben halt damit sicherst. Also, aber jetzt, wenn du jetzt mich, Özcan, persönlich fragst, so, hey, dein Flugzeug stürzt ab und es gibt nur Schweine und du kannst nichts anderes essen, dann würde ich dir sagen, Alter, hoffentlich habe ich Ketchup dabei, weil... Aber ich weiß nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob das halt so glaube. Also ich würde jetzt nicht, klar, wenn ich nach freiem Dinger würde ich es nicht essen. Ich esse ja auch wirklich kein Schwein, Basti.
Wichtige also, Frage natürlich auch, wenn du ganz allein mit diesem Schwein auf dem Berg für Wochen wärst, hättest du das weggehauen?
Basti, was ist das für eine Frage, Alter?
Natürlich.
Ich hätte das auf jeden Fall weggehauen. Ich erzähle dir kurz einen Witz. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Sandra das drin lässt, aber es geht ein bisschen länger. Aber es ist richtig geil. Guck mal, da sind so zwei Bauern und der eine Bauer sagt zum anderen, hey, wenn du deine Schweine weghaust und dann haben die ein viel besseres Fleisch, viel saftiger. Und der sagt so, echt, jetzt will ich mich verarschen. Der so, nein, Mann, glaub mir, ich mache das schon seit Monaten und ich krieg übelste Preise. Und der so, ja, okay. Am nächsten Abend, und der so, wenn die Schweine nachts grunzen, nachdem du sie weggehauen hast, dann weißt du, es hat funktioniert. Dann haut er seinen Anhänger nachts auf, 22 Uhr, haut alle Schweine auf den Anhänger, fährt in den Wald und haut ein Schwein nach dem anderen weg. Kommt zurück, voll fertig, sagt zu seiner Frau, Schatz, wenn die Schweine nachts grunzen, dann weck mich auf. Und die so, okay. Am nächsten Morgen wacht er auf und der so, und haben die Schweine gegrunzt? Die so, nee, der so, so ein Bastard, der hat mich verarscht. Dann geht er zu dem Typen und sagt so, Alter, du hast mir gesagt, Schweine weghauen und da ist nichts passiert. Und der so, ja, Alter, dann hast du halt nicht richtig weggehauen, weißt? Der so, du musst halt richtig Gas geben. Der so, okay, am nächsten Abend wieder, Alter, haut alle Schweine drauf, fährt im Wald, einen richtig Positionswechsel mit Haare ziehen und von hinten. Und dann kommt er so nass nach Hause, sagt zu seiner Frau so, Schatz, wenn die Schweine grunzen, weck mich. Und dann am nächsten Morgen die so, und, haben die gegrunzt? Die so, nee, und dann der so ein Hurensohn, der hat mich voll verarscht. Und der Typ ist dann am nächsten Abend, sitzt er halt so im Wohnzimmer vom Kamin und liest eine Zeitung und auf einmal kommt seine Frau ins Wohnzimmer reingerannt. Die so, Schatz, komm schnell raus. Und der so, was los, grunzen die Schweine? Die so, nein, die sind im Auto und hupen.
Fuck.
Oh mein Gott. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Das ist für mich auch so, wo das Ding aufhört. Nein, man, Tiere, ich weiß nicht, was sie...
Du willst jetzt kein Statement dazu abgeben, dass man Schweine nicht ficken sollte. Natürlich soll man Schweine nicht ficken. Man soll überhaupt keinen Sex mit irgendwelchen Lebewesen anderer Art haben. Das sollte man komplett lassen. Also... Ne?
Ja, aber das ist jetzt ekelhaft gewesen. Aber hey, aber es war ein guter Witz auf jeden Fall.
Ist ein guter Witz. Der ist wirklich ganz gut.
Aber Basti,
ich bin gespannt, ob sie ihn drin lassen. Ich glaube nicht.
Ja, ich glaube auch nicht. Aber hey, die wird viel lachen auf jeden Fall. aber du hast immer alles gegessen, oder? Worauf du Bock hattest?
Ich habe immer alles gegessen. Ja, also bei uns gab es jetzt kein Ernährungstabu in der Familie.
Also wenn ich mich so in nicht, also jetzt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hineinversetzen würde in einen, nicht in dich, weil du bist ein Fischmeck, aber so in einen schönen Deutschen, weißt du? Weil ich denke mir so immer, was für ein Schock muss das zum Beispiel sein für einen Deutschen, der so christlich aufgewachsen ist, aber eigentlich so ein, ja, so einen sehr atheistischen Lebensstil hat, sagst du, alle, ja gut, okay, ich bin ein bisschen gläubig, aber ich gehe nicht in die Kirche oder so. Hat gar nichts. Und hat halt total ein freies Leben. Isst, was er will, trinkt, was er will, macht Party. Das ganze Jahr ist für ihn so normal. Der hat ein paar Freundinnen, haut die eine weg, die andere. Und jetzt begegnet er einem Typen und der sagt zu ihm so, hör mal zu, Schwein ist verboten. Und er so, was? Und dann sagt er, und hör mal zu, einmal im Jahr musst du einen Monat lang fasten. Du darfst dann nichts essen, solange die Sonne scheint. Und so, weißt du? Und wenn ich mir so denke, einfach so, weißt du, wenn der Deutsche so, der läuft rum und dann kommt auf einmal so ein Moslem. Also was für ein Schock, das ist eigentlich so für die Nicht-Muslime, also die Deutschen hier in Deutschland, weißt du, dass die sich denken so, ah nee, der ist jetzt aber scheiße, was der labert. Weißt du, also, das, also ich denke immer, Religion ist auch voll oft Ansichtssache. Zum Beispiel, wenn du nach Indien gehst und die sagen zu dir, das Rind ist heilig, dann denkst du dir auch so, nee, weißt du, und schlachtest es währenddessen.
Das Rind ist lecker mit Kräuterbutter, denkst du dann.
Genau, aber meine ich ja, also es ist immer so, Ansichtssache, so. Ich glaube, in welcher naja, Welt das, du bist.
Das ist ja auch einer der Grund für den kulturellen Graben, der sich 60er, 70er Jahre ergeben hat, weil die Kulturen von Moslems und Deutschen, guck mal, wie spießig meine Großeltern waren, zum Beispiel. Ne? Das waren richtig liebenswerte, aber spießige Deutsche. Und denen dann zu erklären, warum jetzt die Moslems, die in Deutschland jetzt leben, ganz anders leben als sie, war schwierig oder für die kaum vorstellbar. Warum isst man kein... Meine Oma hat nur Schwein gekocht, die ganze Zeit. Schwein. Meine Oma hat ihr Leben lang jeden Tag ein Schwein gekocht, Kartoffeln und Soße, so, das Eimer. Ne? Mhm. Oder Kopftuch tragen oder Fasten. Das ist, ich meine, das ist die Frage, die türkischen Kinder wahrscheinlich in ihrer Kindheit 1 Million Mal gestellt wird, so, ne? Dieses so. Ja, warum fasst ihr denn jetzt? Ja, wie ist denn Zuckerfest? Ja, wie, du kriegst kein Geburtstag, kein Weihnachtsgeschenk und so, ne? Dieses, dass die Kulturen nun mal unterschiedlich sind, ist ja, also das ist Fakt, Punkt. So, ist auch nicht schlimm, dass es so ist. Es geht darum zu lernen, dass das normal, dass es völlig normal ist, dass es Millionenkultur oder tausende Kulturen auf der Welt gibt. Und das ist der wichtige Schritt. Nicht, das irgendwie ungeschehen zu machen oder anzupassen oder so, sondern es geht darum, dass man nebeneinander leben kann und trotzdem an unterschiedliche Dinge glauben kann.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Nur ich habe mich, weißt du, ich wollte mich auch einmal die Aufgabe jetzt als Künstler und als Comedian sehe ich, also es ist zumindest meine Ansicht, ist, sich Menschen zu beobachten, aber sich auch versuchen, in die hineinzuversetzen. Und mal wirklich seine Erfahrungen, Lebenserfahrungen etc. alles mal abzuschalten und zu versuchen, okay, objektiv, bam, was würde der denken? Und deswegen muss ich oft lachen, weil natürlich, Entschuldigung, natürlich beschweren sich viele Menschen, dass sie und ihre Kulturen nicht so angenommen worden sind am Anfang. Aber ich verstehe auch, was für ein Schock das für Deutsche war, damals, also eine ganz neue Konfrontation damit. Also ich meine, allein, dass die Italiener damals schon gekommen sind, war halt so der Italiener, Macho. Und in Deutschland war halt der Karl-Heinz. Und der ist nach Hause gekommen und mein Ilse, hast du das Schwein gekocht? Und die so, ja, der schmeckt so lecker, ich sag das. Und auf einmal kommt halt so ein Giuseppe und sagt so, oh, hör mal zu, eine Frau, die darf nicht reden. Weißt du? Und dann auf einmal sagt er so, nee, warum
denn? Jetzt sind wir aber ganz tief in der
Nein, aber es ist
Klischee-Kiste,
die ganze Zeit. Ja, es ist so Klischee, ja, es ist aber wirklich, du musst halt überlegen, wenn du eine solche Aussage hörst, also wenn du eine und dann kommt halt stille Post.
Ich kann dich beruhigen, sagt, in den 60er Jahren gibt es genug Männer in Deutschland, deutsche Urkartoffeln, die auch gesagt haben, die deutsche Frau darf nicht reden. Also das war jetzt...
Nein, Schmerz. Aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, das war schon ein Kulturschock, so für viele Deutsche. Ich bin auch für dass jeder seine Kultur beibehält. Es geht ja immer darum, am Ende des Tages, ist das Allerwichtigste ein respektvoller Umgang und jeder soll sein Leben leben, ohne die Freiheit eines anderen Menschen einzuschränken.
Das hast du aber schön gesagt.
Ja.
Hast du? Ist, letztlich ist das das Einzige, wie Toleranz nun mal funktioniert. So.
Ja.
Nein, ich... die alte Regel, was man nicht will, was du dir tu, nee, anders, was du nicht willst, was man dir tu, das füge keinem anderen zu. Auf der Ebene zu leben, zu akzeptieren, dass andere Menschen andere Glaubensrichtungen, andere Vorstellungen von Familienleben, andere Vorstellungen von Ernährung haben, das gehört nun mal dazu, wenn man auf diesem Planeten zusammenlebt. So simpel ist es. Ja. Punkt. So.
Absolut.
Und das kennenzulernen und zu respektieren auf beiden Seiten ist halt auch ein Teil des Prozesses. Also, ich wünschte zum Beispiel, ich hätte mehr. Jetzt klar, du bist jetzt mein türkischer Freund Özcan, aber ich habe nie in einer türkischen Familie zu Mittag gegessen als Kind. Weil meine Freunde waren keine Türken. Klingt jetzt blöd, aber ich hatte keine türkischen Freunde.
Ja, das ist mir aufgefallen, als ich dich kennengelernt habe.
Dass mein Türkisch ein bisschen brüchig war, oder? Nein.
Ich weiß, was du meinst.
Nein, aber ich bin in einer Stadt mit vielen Türken aufgewachsen, also mit vielen Menschen mit Migrationshintergrund. Und trotzdem hatte ich keine türkischen Freunde. So.
Ja.
Ich hatte aber einen Mitschüler, das weiß ich noch genau, der sogar, also der hatte, war super eng mit den Türken in unserer Klasse befreundet, super Deutscher, mhm, und der konnte auch Türkisch sprechen. Und heute lehrt er Islamwissenschaften an der Uni Dortmund. Also wow, der ist richtig eingetaucht in die Thematik. Der ist halt jetzt wirklich Wissenschaftler in dem Bereich, beschäftigt sich mit Intercultural Studies oder so.
Geil. Keine Ahnung. Und da merkt man einfach, das ist letztendlich kann alles eine Bereicherung sein oder ist alles eine Bereicherung. Viele müssen sich selbst öffnen, aber auch die andere Seite natürlich auch und muss versuchen, das Step by Step respektvoll zu machen. Und das, denke ich, ist so der Schlüssel für ein schönes Zusammenleben.
Ja, das klingt jetzt, das hast du jetzt sehr politisch korrekt gesagt, aber wo fängt denn das an? Also klar, das fängt letztlich in der Schule an. Das fängt auch ein bisschen mit vielleicht sogar unserem Podcast an, also mit der Haltung so, wir kommen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, familiär. Ich meine, Alter, du bist Deutscher als ich es bin, das wissen wir beide, du bist der Oberschwabe.
Ja, ich weiß, Bastian.
Aber nein, du weißt, was ich meine. Wo beginnt das deutsch-türkisch-Freundschaft, wo beginnt, also du weißt selber, deutsch-türkischer Freundschaftsverein ist der größte Witz aller Zeiten, geh da mal als Kartoffel rein, ey, das ist nicht so cool. Vielleicht ist es das gleiche wie der deutsche Kegelverein, da wunderst du dich, dann würdest du dich dann auch wundern, wenn der Mehmet da steht. Aber das ist halt falsch, das ist beides komplett falsch.
Genau, wenn da ein Schrebergartenverein oder in einem Kegelverein irgendwo, weil die Vorgabe eines Vereins ist folgende, jeder darf Mitglied werden.
Genau.
Genau, und das ist halt eine Vorgabe. Und am Ende des Tages geht es nicht um die namentliche Nennung, also namentliche...
wie das Ding benannt ist.
Genau, es geht nicht darum. Es geht nicht um den Namen, sondern es geht darum, dass welche Zusammenkunft da ist. Und die haben vielleicht nur Türken, aber es gibt halt auch genug Kegelvereine. Jetzt stell dir mal vor, da kommt der Abdurrahman Garosman, oder? In den Kegelverein in Wutöschingen rein und sagt, hallo, salam alaikum, ich möchte hier mit euch Kegel machen. Dann würden die auch erstmal dumm gucken und sagen, bleib jetzt erstmal hier sitzen und dann gucken wir mal.
Die Roswitha also, hat da was vorbereitet. Das ist die Tafel. Das ist die Tafel, da schreiben wir drauf, wer gekegelt hat. Ich kann das überhaupt nicht nachmachen, so wie du. Das ist mega. Du kannst du kannst Schwaben. Nee,
überhaupt nicht.
Wahnsinnig gut.
Ich kann nur einen Schwaben. Also ich mach auch nicht mehr, weil das ist für mich nicht authentisch. Also ich kann nichts anderes, ich will nichts anderes machen, weil der Schwabe ist bei mir auch nicht gestellt. Ich sag's mal so, wenn ich mit Kumpels rede, dann rede ich halt auch so. Weißt du, ich meine, das ist dann bei mir das Normale.
Aber schau mal, ist das nicht am Ende irgendwie ein bisschen... Also wenn ich jetzt... Ich habe hier um die Ecke einen deutsch-türkischen Freundschaftsverein. Wirklich, in der Südstadt, ungefähr 100 Meter von mir. Wenn ich da jetzt reinlautschen würde, in 10 Minuten, ich würde da reingehen und sagen, hallo, ich bin der Basti. Ich habe gehört, ihr spielt hier Kanasta und Doppelkopf. Kann ich mitspielen? Ich habe richtig Bock. Ich spiele so gern Karten.
Die würden dich da mitmachen lassen.
Würden die mich mitmachen lassen?
Natürlich, Basti. Natürlich würden die dich da mitmachen lassen. Du würdest da ganz normal aufgenommen werden. Alter, also...
Meinst du? Wirklich?
Ja, klar, Basti. Wir können gern mal einen Test machen, Alter.
Ich bin mir nicht sicher, ob du recht hast. Ich weiß nicht, ob, selbst wenn ich da reingehen würde, mit der freundlichsten Basti-Stimme und sagen würde, hey, meine Freunde, schön, euch kennenzulernen. Ich bin Basti Bienendorfer. Ich bin hier so ein Comedy-Heini von nebenan. Ich spiele total gern Karten. Kann ich mitmachen? Ob die da nicht sagen würden, was willst du? Ich hau dir in die Fresse.
Na, also ach, Quatsch. Ich, okay, Basti, das ist jetzt aber rassistisch, Alter. Weil das ist, du musst hier jetzt echt mal, also, du musst jetzt echt mal vor Augen halten, du redest von Köln, du gehst da rein, du sagst einfach so, hey Leute, ich würde auch gerne mit euch Karten spielen. Also das sieht ihr mit Gewalt drohen oder so, auf gar keinen Fall. Das Ding ist, am Ende des Tages ist doch so, du bist doch auch nur von Menschen umgeben, die deine Interessen teilen. Also wenn du jetzt mit deinen, keine Ahnung, deinen Computerkumpels, wenn da jetzt so ein, keine Ahnung, so ein Murat kommt, der eigentlich normalerweise immer in der Shisha-Bar abhängt und dann sagt so, hey Bruder, was geht, kann ich mit euch ein bisschen zocken? Dann würdest du auch sagen so, ey, ganz ehrlich.
Ja, aber genau das, beides ist ja komplett falsch. Beides.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es, ja, aber ich glaube, es geht nicht darum, dass die dich, weißt du, das eine ist halt eine verbale Absage oder nicht eine verbale Absage. Also ich tue es nicht rechtfertigen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass da gleich Gewalt ist und dass sie dir auf die Fresse hauen oder
so. Das nehme ich zurück,
so.
Das nehme ich ja, zurück, das war so nicht gemeint. Nein,
aber du weißt, was ich meine.
Ich wäre ein Fremdkörper, oder? Ich wäre wahrscheinlich
natürlich,
ein Fremdkörper.
Natürlich, also du, das ist genauso, du kannst aber auch genauso in einen italienischen Verein gehen. Ist doch genau das Gleiche. Oder geh doch mal hier in einen griechischen Verein.
Ist das Gleiche. Genau das Gleiche. Ja, genau.
Oder auch, wenn du in so einen Altherrenverein gehst, und dann sagst du, ich bin der Basti, hey, und so, dann würden die sich auch denken so.
Alter,
auch,
ich hab
auch
mich
als Deutscher.
Ich habe mich im Hofbrauhaus in München, ne, dieses ganz bekannte da, du weißt ja, ne, wo ja die ganze Welt hingeht, habe ich mich an einen freien Tisch gesetzt. Da saß nur ein Opa dran mit 10 Stühlen. Und der hat mich angeschrien auf Bayerisch, was ich mir, also ich habe nur 10% verstanden, ne? Irgendwie im breitsten Bayerisch, was ich für ein Sauhund wäre, bla bla bla. Und dann habe ich habe es überhaupt nicht gewusst. Das war ein Stammtisch. An diesem Tisch dürfen nur 10 Männer sitzen und diese 10 Männer kennen sich. Und sonst darf niemand da sitzen.
Ja.
Und ne, das war total surreal für mich und auch voll komisch. Ich habe gedacht, was will der denn von mir? Was, spinnt der so, ne? Total stranger Moment. Aber ich meinte das jetzt auch gar nicht so. Ich finde, wichtig wäre, dass wir an einen Punkt kommen, wo es nicht mehr anormal ist. Weißt du, also wo, aber vielleicht ist dieser Punkt auch gar nicht zu erreichen.
Ich weiß auch nicht. Das ist ein wirklich sehr, sehr schweres Thema und es ist halt sehr viel Spekulation. Also man müsste das wirklich mal ausprobieren. Also ich kann mir vorstellen, natürlich gibt es ein paar Städte, in denen es Cafés gibt, wo man sich rein, ja, wo man jetzt, wenn man reingeht, angeguckt wird und sich denkt, kennt denn jemand? Was macht der hier? Wer ist das? Dass man da einfach komisch guckt. Ja, also ich gebe dir mal ein Beispiel, Basti. In Hausen, wo ich herkomme, da gibt es auch eine Gaststätte und da kennt jeder jeden. Und wenn dann auf einmal ein Typ reingekommen ist, den keiner gekannt hat, da haben erstmal alle dumm geguckt. Und so, wer ist denn das? Und dann ist der Besitzer halt hingegangen, hat gemeint so, ja, servus, was willst du denn trinken? Und er so, ja, ein Weizen und so. Und dann hat er dem halt schon ein paar Fragen gestellt so. Aber wo kommst du denn her? Was machst du und so? Und wenn er dann irgendwas plausibel gesagt hat, war es okay. Aber ansonsten war man misstrauisch. So, was macht er in Hausen? Ja, also was treibt ihn jetzt dazu, hier reinzukommen? Aber ich meine, wenn du in ein türkisches Café gehen würdest und sagen würdest so, hey Leute, wer ist hier der Chef? Ey, ich bin Basti. Ich würde gern wirklich, mir ist das so wichtig, Freundschaften zu knüpfen. Ich will die Leute hier kennenlernen, auch in meiner Nachbarschaft. Und ich sehe, bei euch ist immer hier gute Stimmung. Ich will mit euch Karten spielen, ist okay? Und dann sagen die vielleicht, ja, Abi, wir reden hier alle türkisch. Guck mal, Mehmet, Abi kann kein Deutsch und so. Und du sagst, hey, ist mir egal. Ich setze mich dazu, lass uns Spaß haben. Dann würden die auf jeden Fall sagen, was willst du trinken? Tee? Kaffee? Setz dich. Und gib ihm. Und das natürlich ist, dauert es seine Zeit, bis du das Vertrauen der Menschen, aber das ist doch in jedem Freundeskreis auch so. Dass, du kannst nicht einfach irgendwo reinplatzen, auch in einem Freundeskreis, in jeglichen Verein. Es gibt natürlich Vereinsstrukturen, wo das möglich ist, aber wenn ich hier in Tanzsportclub gehe, hier in Karlsruhe, als Nicht-Tänzer, und platzt da rein und sagt, hi, ich würde hier, was geht ab, Alter? Ich würde hier gern tanzen. Weißt du, in dem Slang und mit den Klamotten, dann
der
würden
Ton
die auch
macht
denken,
die Musik, willst du?
Ja, genau, der Ton macht die Musik. Und es geht einfach darum, egal wo du reinplatzt, die Art und Weise, wie du dich verhältst, dein Ton, das macht die Musik. Und ich bin ich, würde eher sagen, also ich würde dem widersprechen, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, dass wir in Deutschland in vielen, vielen, also überwiegend wirklich in vielen Vereinen, Gastros oder Gegenden mehr Zuneigung und Liebe bekommen würden, als wir es uns vorstellen. Ich bin mir sicher, auch wenn ein Ghana, wenn der jetzt in einen Verein gehen würde, glaub mir, hier in Deutschland, die würden sagen, Servus, was magst du trinken? Ich glaube, das ist gar nicht so, weil oft sind wir auch schuld, Basti, also gerade die moderaten Leute sogar. Guck mal, wenn wir zwei aufgeklärte Leute, Künstler, schon solche Vorurteile haben, was denkst du, ja, was dann Menschen für Vorurteile haben, die noch nie Kontakt mit einer anderen Kultur oder einer anderen Religion oder sonst irgendwas hatten? Was die für Vorurteile haben. Also, und deswegen glaube ich, es ist wirklich, und oft ist es so, gerade auch dieser Integrationsprozess, ich mag das Wort eigentlich nicht so sehr, aber dieser Integrationsprozess, das ist kein Prozess von einem Jahr, zwei Jahren, und es ist wirklich ein organischer Mechanismus, der immer wieder unterstützt werden muss von beiden Seiten.
Das ist doch eigentlich ein schönes Ende, weil wir können an die Community mal fragen. Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt uns bitte mal an bub@1live.de, also bob@1live.de. Wie sind eure Erfahrungen damit? Wart ihr schon mal in einem türkischen Kultur- oder Freundschaftsverein? Als Deutscher, als Kartoffel? Habt ihr türkische Freunde, die euch darüber was gesagt haben? Oder andersrum, seid ihr wirklich mal in einen Kegelclub reingelaufen? Habt mal geguckt, da würde sogar ich mich unwohl fühlen. Aber verstehst du, es würde mich interessieren, wie sind eure Erfahrungen damit und wie sind eure Haltungen dazu? Also sollte das näher zusammenrücken, ist es okay, dass solche Dinge so stark voneinander getrennt sind? Ist es nicht okay? Schreibt uns bitte an bub@1live.de. Das war wieder eine sehr schöne Folge, mein Kegel. Wir beide gehen jetzt erstmal schön in den Kegelclub und danach schön zu IKEA, oder?
Auf jeden Fall, das machen wir. Und hä, was ist denn das für ein Knopf?
Ciao, oh, Basti. Das war aber schön. Tschüss.
Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.